Hallo und herzlich willkommen zur neuen Connection.de Podcast-Episode. Heute sind wir wieder zu zweit und deswegen begrüße ich heute den Steffen.
Hallo zusammen.
Ja, wir haben gesagt, wir machen heute nochmal einen kleinen Espresso, weil geht es bei den Huskies weiter und wie steht es in den bisherigen Partien, Playoffs, Playdowns? Ja, oder wie sind die Pre-Playoffs ausgegangen und wie steht es in den Playdowns? Können wir einmal kurz drüber quatschen? Steigen wir ein mit einem Blick auf der Pre-Playoff-Serie zwischen Weißwasser und den Eispiraten Krimmitschau. Da hast du, glaube ich, das erste Spiel komplett über 60 Minuten geguckt.
Das zweite sogar auch. Also da bin ich, da kann ich einiges zu sagen zu dem Spiel, genau. Bei den
Waren
anderen
ja
Spielen müssen wir dann mal gucken, aber das ist ja auch für uns interessant gewesen dann im Nachhinein.
Waren ja ein paar mehr sogar als 60 Minuten, ne?
Richtig, genau.
Ja, dann schieß mal los.
Das wisst ihr alle, die Lausitzer Füchse haben sich durchgesetzt mit 2-0. Aber ich war sehr überrascht, wie eng das tatsächlich auch war. Also wie gut sich die Eispiraten da verkauft haben, beziehungsweise umgekehrt, dass die Füchse mit der Form, in der sie eigentlich zuletzt auch waren, dass sie nicht souveräner agiert haben. Weil letztendlich war es tatsächlich so, dass die Eispiraten, die gingen in beiden Spielen in Führung, im ersten Spiel sogar mit 2-0. Und eine weitere Parallele war, dass sie in beiden Spielen im zweiten Drittel große Chancen haben liegen lassen und eigentlich mehr vom Spiel hatten als die Füchse. Und die Füchse, da war echt offensiv relativ viel Leerlauf zu sehen bei denen. In der Overtime waren sie in Spiel 1 dann besser, das haben sie dann für sich entschieden. Und in Spiel 2 war dann noch die Besonderheit, dass dann eine sehr umstrittene 5-plus-Spieldauer gegen Luis Brune das Spiel im Grunde mitentschieden hat. Also Brune war so ein bisschen der tragische Held in Spiel 2, weil er zuerst im zweiten Drittel zweimal die Latte traf, also echt Pech hatte. Und dann gab es noch mindestens mal diskussionswürdige Strafe gegen ihn, wofür er dann mit 5-plus-Spieldauer runter musste. Und in dieser Überzahl haben die Füchse dann zweimal getroffen, von 1-1 auf 3-1 gestellt. Und letztendlich war das dann die Vorentscheidung. Also letztendlich, ja, unglücklich aus Sicht der Eispiraten, ein bisschen glücklich für die Füchse. Aber gut, letztendlich war es auch zu befürchten, so dass die Füchse sich durchsetzen. Und jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir die als Gegner.
Ja, jetzt haben wir die als Gegner. In der bisherigen Saison zwischen den beiden Teams ausgeglichen. Also ich sag mal, wenn wir jetzt einfach rein auf die Statistik schauen, wenn alle ihre Heimspiele gewinnen, sind die Huskies oder ist das Weiterkommen ins Halbfinale in trockenen Tüchern. Denn alle Heimspiele, also wurden jeweils die Heimspiele gewonnen. Bei wem oder auf wen müssen wir denn besonders achten? Wer stach in der Serie besonders hervor auf Seiten der Füchse?
Also in der Serie, meinst du jetzt gegen Krimmitschau erstmal?
Nehmen wir mal die Serie gegen Krimmitschau. Ja. Also wer ist da der Playoff-Monster oder das Playoff-Monster?
Ja. Also Lane Scheidel drängt sich auf mit 4 Treffern in Spiel 2. Also das war schon stark, was der gespielt hat. Aber generell ist es ja so, dass die Füchse 4 relativ ausgeglichene Reihen haben, die auch eigentlich durchgehend spielen. Also die Spieler aus der vierten Reihe, die ja, kommen regelmäßig zum Einsatz, kommen so immer so an die 10 Minuten Eiszeit pro Spiel. Oder sogar mehr. Das heißt, eine große Stärke von den Füchsen ist, dass sie schwer auszurechnen sind und dass die Huskies die wohl kaum irgendwie platt spielen können physisch. Also die Ausgeglichenheit und die Tiefe ist eigentlich die größte Stärke und das Kollektiv. Und entsprechend ist es dann eben auch so, dass sie natürlich keine richtigen Stars oder keine absoluten Top- oder Schlüsselspieler haben. Es sind natürlich einzelne Figuren, die man immer wieder nennt, wie beispielsweise Anthony Marrone im Tor. Der hat in der Saison 92% Fangquote gehabt und gegen die Huskies sogar fast 94%. Also auf den wird es sicherlich ankommen. Die Abwehr ist ziemlich ausgeglichen besetzt. Da hat man mit Jort und mit Kyle Havlina zwei Spieler, die eigentlich für den Spielaufbau zuständig sind. Die stechen so ein bisschen hervor. Und der Sturm hat generell eine gute Mischung aus Physis, aus Speed. Und es sind fast alle in der Lage, den Rückwärtsgang zu beherrschen. Also es ist nicht so, dass das keine reinen Offensiv- oder Scoring-Maschinen sind, sondern die können alle beide Richtungen. Und eben Lane Scheidel, das ist natürlich einer, der das erst recht kann. Also da hat Petteri Vekipaata mal über ihn gesagt, dass er ein absolutes Vorbild ist und vor allem einer der besten Allrounder, den er kennt. Also Scheidel ist sicherlich mit Clark Breitkreuz zusammen ein Führungsspieler.
Gut, gibt's auch Schwächen.
Ja, muss man tatsächlich so ein bisschen mit der Lupe suchen. Also generell kann man natürlich sagen, die sind sehr heimstark aus. Das hatte ja Björn letzte Woche auch schon gesagt, die sind das drittbeste Heimteam der Hauptrunde gewesen. Also da im Fuchsbau sind sie wirklich schwierig zu schlagen. Und Schwächen gibt es natürlich auch. Und das ist dann natürlich auch der Umkehrschluss, weil wenn du so eine ausgeglichene, tiefe Mannschaft hast, dann fehlt vielleicht im Umkehrschluss so dieser absolute Topspieler, dieser Ausnahmespieler, diese Extraklasse, und möglicherweise brauchst du solche Spieler für so eine lange Best-of-Seven-Serie. Also einer, der auch mal, wenn es nicht so gut läuft, mal den Unterschied macht. Also das ist natürlich ein Punkt, den sie haben, im negativen Sinne. Und wie gesagt, den Eindruck, den ich aus der Krimitschau-Serie jetzt hatte in den Pre-Playoffs, dass sie einfach offensiv echt viel Leerlauf gezeigt haben und offensiv nicht so gut waren, um so Spiele auch mal zu dominieren oder mal so einen Gang hochzuschalten. Und wie gesagt, die hatten auch Glück, dass Krimitschau da einige Großchancen liegen ließ. Also diese Serie gegen Krimitschau hätte mit ein bisschen Pech auch andersrum gehen können. Und ja, letztendlich müssen die Füchse, wenn man es jetzt aus deren Sicht mal sieht, darauf bauen, dass die Huskies wie in den bisherigen Duellen auch die Torchancen oder die Chancen nicht gut verwerten. Beziehungsweise die Füchse müssen eiskalt sein in ihrer Chancenverwertung. Und das war in den bisherigen Duellen einfach auch der Fall. Also sie haben 7 Schüsse für ein Tor gebraucht. Also das ist ein richtig guter Wert gegen Kassel. Und bei den Huskies war es viel schwächer. Da waren die, glaube ich, bei 9 Schüssen oder so. Und vor allem haben auch die Huskies Torhüter eine schwache Fangquote in diesen Duellen gehabt. Also sie lag bei 88% und Marone war fast bei 94%. Also aus Kasseler Sicht ist es sicherlich ein Schlüssel. Oder ist ganz wichtig, dass die Torhüter, egal wer spielt, ob es jetzt Schilin ist oder Maurer, dass die nahezu auf einem Niveau zu Marone spielen. Weil wenn es da einen großen Unterschied geben sollte, dann könnte Marone für die Füchse ein entscheidender Faktor werden.
Ja, kleiner Fact noch am Rande, weil Schilin ja generell weniger Spiele gehabt hat als Maurer. In den 4 bisherigen Spielen stand 3-mal Oleg Schilin im Tor. Maurer lediglich beim Heimspiel beim 8-4-Sieg zwischen den Pfosten gewesen für die Huskies. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich mir die Serie so ein bisschen anschaue, auf der einen Seite starkes Powerplay, 60%, auf der anderen Seite aber auch in 2 von 3 Überzahlsituationen für den Gegner, also in Unterzahlsituationen, dann auch ein Gegentor gekriegt. Das ist natürlich, sagen wir glaube ich auch jedes Jahr, die Special Teams, ne? Das, die auf beiden Seiten natürlich in irgendeiner Art und Weise funktionieren müssen. Also im besten Fall natürlich für die Huskies.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ganz interessant, Special Teams, beziehungsweise das Powerplay habe ich mir auch mal angeguckt von den Füchsen. Und das ist interessant, weil sie die erste Powerplay-Formation mit 5 Stürmern spielen. Also das ist natürlich pure Offensivpower. Natürlich ist man dann auch anfällig, wenn mal dann ein Konter kommt und du hast keinen gelernten Verteidiger auf dem Eis. Aber diese Formation mit Breitkreuz, Nilek, das sind die beiden, die eigentlich im Slot beziehungsweise als Bumper so ein bisschen spielen. Und dann hast du Scheidel und Charlie Jahnke. Jahnke ist einer links, der wirklich über den Torschuss kommt, auf den Halbpositionen. Und Brady, der eigentlich Mittelstürmer ist, an der blauen Linie. Sieht erstmal wild aus mit 5 Stürmern, aber die haben einfach extrem viele Optionen dadurch. Also weil Breitkreuz und Nilek, der ist auch sehr groß gewachsen, einfach sehr viel abfälschen können. Jahnke kann mit seinem Torschuss extrem viel anrichten und Scheidel ist einfach ein sehr intelligenter Spieler, der von der Halbposition auch die scharfen Pässe spielen kann zum Abfälschen für die beiden im Slot. Und ja, das ist wirklich, das ist eine Formation, die ist, glaube ich, schwierig zu verteidigen für die Huskies. Also das ist für die Füchse sicherlich eine große Waffe. Und die haben in der Hauptrunde 23,5% gehabt in Überzahl. Das ist auch sehr, sehr gut. Also das ist wirklich ein Faktor, sicherlich Special Teams. Aber wie du schon sagst, das ist natürlich kein Geheimnis.
Ja, gut. Wir haben ja einen Videocoach, wir haben einen Co-Trainer, der sich bei den Füchsen auch relativ gut auskennt. Ja, Geheimnis sollte das nicht sein. Hoffentlich. Okay, haben wir noch was, was wir irgendwie oder was dir aufgefallen ist oder was wir beachten müssen jetzt in der kommenden Serie zwischen den Huskies und den Füchsen?
Ja, also was ich erstaunlich fand, ist in den bisherigen Duellen, dass das sehr faire Duelle waren. Also es gab auf Seiten der Huskies 18 Strafminuten und bei den Füchsen nur 20 und das über 4 Spiele. Also das ist extrem wenig. Und das Lustige ist, wer ist der Bad Boy bei den Kassel Huskies? Hau einfach mal irgendeinen raus. Du wirst eh nicht, entweder triffst du ihn voll oder haust direkt daneben.
Bad Boy bei den Kassel
ja,
Huskies.
Bad Boy. Wer bietet sich als Bad Boy an bei den
Boah,
Huskies?
Der fällt. Wir nehmen Hans Detsch, der ist es nicht, aber.
Ja, das wär einfach, aber das ist Yannick Valenti tatsächlich, also der Schwiegersohn schlechthin
ja.
mit 6 Strafminuten. Aber um das zu relativieren, von den 6 Minuten waren 4 Minuten, die er abgesessen hat, wegen zu vieler Spieler
ja,
auf dem Eis.
Ja, sechsmal.
Also,
ja,
ja na, also das ist halt deswegen, also das Thema Strafminuten, das hat in den bisherigen Duellen gar keine Rolle gespielt. Sollte das sich natürlich in den Playoffs ändern. Und ja, generell ist es so, dass sie auch, wenn sie verteidigen, ich habe eigentlich gedacht, naja, das ist so ein Team vielleicht, die sich am ehesten mal zurückziehen und dann die neutrale Zone bzw. die eigene blaue Linie mal dicht machen. Aber in dem Spiel gegen, also in dem letzten Aufeinandertreffen in Weißwasser, das die Huskies ja verloren haben, da waren sie gerade am Anfang echt extrem aggressiv im Forechecking. Und also das scheint so zu sein, dass die wirklich beides beherrschen. Also die haben nicht nur dieses eine System, wo sie darauf hoffen, dass das dann greift oder dass sie dem Gegner Probleme machen, sondern auch dieses Forechecking können sie wirklich gut spielen. Und ja, wird es für die Huskies drauf einkommen, sich eben drauf einzustellen. Also schnell hinten rauszuspielen, dieses Forechecking zu überspielen. Und genau, also das wird wirklich interessant. Also die Füchse, das ist eben nicht, ja, sind eben auch defensiv sehr flexibel, was das angeht.
Wollen wir tippen? An der Stelle schon.
Ja, ich habe noch einen, den hätte ich gerade vergessen. Ich frage dich nochmal was. Was glaubst du, welcher Huskies-Spieler hat in den 4 Duellen die meisten Tore gemacht gegen die Füchse?
Hunter Garland.
Nee, das wäre auch einfach. Maci Rutkowski.
Ja, weil der sonst so viel gescored hat.
Wäre ich auch nie drauf gekommen. Der hat 8 Tore gemacht in der kompletten Hauptrunde und 4 davon gegen Weißwasser. Ja.
Wird das das Playoff-Monster?
Ja, das wäre schön. Irgend so einer, mit dem man überhaupt nicht rechnet, der kommt dann aus der Kiste.
Wenn es klappt,
dann. Wenn er denn spielen darf, häufig. Wenn er viel Eiszeit bekommt, das ist ja auch noch so ein Faktor. Ja.
Empfohlen hat er sich ja dafür. Ja.
Hat er sich, ja. Genau.
Okay, was denkst du, wie geht's aus? Wird es eine enge Serie oder wird es doch relativ klar?
Also nach den Eindrücken, die ich, wie gesagt, gegen Krimitschau hatte, aus der Serie gegen Krimitschau, würde ich tatsächlich sagen, dass die Huskies das dann doch deutlicher gewinnen. Es kann aber gut sein, dass sie ein Spiel in Weißwasser verlieren. Vielleicht das Spiel 2 dann, aber ich tippe, dass die Huskies mit 4-1 gewinnen, die Serie. Und du so?
Ja, ich mache den Security-Tipp. Ich mache das klassische 4-2. Ich glaube, es wird ein bisschen schwieriger. Ja, doch. Wird ein 4-2. 2 Spiele in der Lausitz können nicht gewonnen werden.
Ja, gut möglich.
Wären wir mit der Serie soweit durch. Ich hatte ein bisschen bei Landshut gegen die DEG reingeschaut. Tatsächlich habe ich gedacht, boah, und ich glaube, wir haben auch alle anders getippt. Ne? Wir haben alle getippt, dass Düsseldorf weiterkommt. Ich weiß gar nicht mehr, müsste ich mir jetzt mal kurz aufrufen. Warte, kriege ich parallel hin. Düsseldorf gegen Landshut. Nein, Steffen hat getippt, dass Landshut weiterkommt, ne? Der Experte.
Ja, aber 2-0 nicht, ne? Sondern eher 2-1.
Nein, du hast 2-1 getippt.
Ja, okay.
Aber Björn und ich hatten auch 1-2 getippt. Naja, zumindest einen Sieg haben wir richtig. Ja, ich glaube, ich habe dir auch geschrieben, irgendwie nach dem ersten Drittel, und da war Landshut losgelegt wie die Feuerwehr. Auch wirklich überragendes Spiel eigentlich. Die hätten eigentlich auch 3-4-0 führen können. Und ja, dann kam Düsseldorf eigentlich so ein bisschen ins Spiel. Und am Ende war es dann doch zumindest auch statistisch ausgeglichener, als es insgesamt war, ist dann 4-1 ausgegangen. Das zweite Spiel habe ich dann nicht mehr gesehen, da haben wir eben kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Da hattest du mich darauf aufmerksam gemacht, dass es 41-19 Torschüsse für die DEG gab. Das Spiel ist ausgegangen 3-7 für Landshut, also aus 19 Torschüssen 7 Tore gemacht. Das war ein Effizienzmonster, ne? Da muss man wirklich mal sagen, das ist das aber auch, was die DEG eigentlich ja, teilweise schon in der Saison das Genick gebrochen hat und jetzt letztlich dann auch das Pre-Playoff ausbeschert hat.
Genau, also das war, glaube ich, die Offensive war nicht unbedingt das Problem bei der DEG bisher in der laufenden Saison, aber halt hinten, also da waren die echt extrem löchrig und anfällig und das hat sich jetzt in der Serie auch gezeigt, also ja, so kannst du natürlich keine Playoff-Serie oder noch nicht mal eine Pre-Playoff-Serie gewinnen, zumal dann die Torhüter mit Bednarz und mit Lunemann, hat jeder ein Spiel bekommen tatsächlich, aber die waren beide kein entscheidender Rückhalt, also von daher harte Saison für die DEG, harter Aufschlag, Aber da zeigt sich mal wieder, dass man als DEL-Absteiger in der DEL2, dass man es da nicht einfach hat. Also das hatte ja Krefeld in Ansätzen, aber vor allem auch Bietigheim schon zu spüren bekommen. Und ja, naja, die werden sich sammeln jetzt im Sommer und werden wieder, glaube ich, viel Geld in die Hand nehmen und wieder den einen oder anderen großen Namen verpflichten.
Der am Ende auch keine Tore schießt. Nein, so jetzt immer noch nicht.
Passieren, ja.
Nee. Gut, die Frage ist, was bedeutet das jetzt für Landshut? Und ja, raufen die sich nochmal zusammen zum Saisonende und werden das Team, was wir eigentlich auch zu Saisonbeginn von ihnen vermutet haben? Oder war die DEG jetzt einfach ein dankbarer Gegner? Ja, das bekommen die Krefeld-Pinguine entweder zu spüren oder nicht, Steffen. Dann können wir da eigentlich auch mal kurz einfach unseren Tipp abgeben. Und ich glaube, das wird tatsächlich eine enge Serie über 7 Spiele mit besserem Ausgang für Krefeld.
Ja, also ich bin extrem gespannt, wie die ersten beiden Spiele laufen. Also in Krefeld und dann in Landshut. Also ich glaube, wenn Krefeld beide gewinnt, dann wird die Sache relativ schnell durch sein. Aber wenn vielleicht die Landshuter davon ein Spiel holen könnten, dann ja, dann könnte es eine interessante Serie werden, weil die einfach offensiv dieses große Potenzial haben, das sie ja vor allem zu Saisonbeginn dann gezeigt haben und dann auch lange versteckt haben. Aber es wirkt so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, vielleicht war die DEG auch dankbar als Gegner. Aber es wirkt so ein bisschen, dass sie da so ein bisschen so, ja, leicht wieder hinkommen in diese Form. Aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass Krefeld sich davon beeindrucken lässt. Also ich bin da eher klarer bei Krefeld mit 4 zu 1.
Ich hoffe einfach, dass Krefeld bis zum Finale vielleicht ein bisschen kaputt gespielt wird.
Ja,
Über lange Serien, ja.
auf jeden Fall. Ja, ich meine, die haben einen hohen Altersschnitt. Da sind viele Spieler, die Mitte, Ende 30 sind bei Krefeld. Und das spüren die sicher, wenn das da lange geht, im Viertelfinale schon, im Halbfinale vielleicht auch. Also das kann dem künftigen Finalgegner nur recht sein, wenn die Krefeld-Pinguine da vorher schon ein paar Körner lassen.
We will see. Also es werden auf jeden Fall zwei spannende Serien. Oder eigentlich werden alle, glaube ich, relativ spannend. Die anderen beiden haben wir ja schon betrachtet in der letzten Episode. Schauen wir mal nach unten in die Playdowns. Da haben wir getippt, auch wenn wir mal drüber reden, alle bei Freiburg gegen Kaufbeuren habe nur ich gegen Freiburg getippt. Ihr beide habt für Freiburg getippt. So, in der Serie steht es jetzt 3 zu 0. Überraschend oder nicht überraschend? Also das eine, dass es 1 zu 0 steht, ist nicht überraschend, aber dass die Freiburger Wölfe bisher beide Spiele gewonnen haben, ist das eher überraschend für dich oder nicht?
Schon ein bisschen überraschend. Also damit, das hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass sie wirklich beide gewinnen dann auch. Aber es waren, ja, glaube ich, beides knappe Spiele. Also ich habe jetzt auch nur die Zusammenfassungen gesehen und die Statistiken natürlich. Aber gerade in Spiel 1 denke ich, dass das schon verdient war, weil Freiburg insgesamt mehr Spielanteile und die besseren Chancen hatte und Kaufbeuren letztendlich dann mit dem 2-1-Anschlusstreffer zu spät kam in der vorletzten Minute. Und Spiel 2 war natürlich viel wilder. Also da hatte Kaufbeuren eine gute Chancenverwertung, lag 3-0 vorne. Aber dann hat Freiburg den Torhüter gewechselt, kam Czerwinny für Hegmann. Und das war so ein bisschen die Wende dann. Und dann hat Freiburg wirklich es geschafft, das Spiel dann zu drehen. Ging 4-3 in Führung, haben sie sich noch einen Ausgleich gefangen. Und dann gab es dann in der Overtime den Siegtreffer für Freiburg war auch ein umstrittenes Tor. Es war ein hoher Stock von Tore Weihrauch, der dann letztendlich, das war echt eine schwierige Entscheidung. Also selbst wenn man das in der Zeitlupe sieht, da glaube ich, da konnte der Schiedsrichter nur, egal was er entscheidet, konnte nur falsch entscheiden. Also es war so ein 50-50-Ding, aber letztendlich hat er dann die Entscheidung auf dem Eis bestätigt, sodass Freiburg dann mit 3-0 letztendlich in Führung geht, weil sie ja diese 1-0-Führung durch die Tabelle schon hatten, durch den Punktevorsprung. Und das ist im Grunde ist diese Serie, denke ich, durch. Also ich meine, Freiburg braucht jetzt, es sind noch maximal 4 Spiele und Freiburg braucht noch einen Sieg, haben noch 2 Heimspiele. Dann ist auch die Frage, was Kaufbeuren überhaupt noch investiert in diese Serie oder ob sie sagen, okay, wir verabschieden uns mit Anstand und konzentrieren uns dann auf die zweite Runde.
Und ich glaube auch, wenn du so ein Comeback hast, das würde ich jetzt ordentlich pushen im Heimspiel vor wahrscheinlich voller Hütte. Wobei, wann findet das statt? Morgen, ne? Oder ist das auch
Das
Mittwoch?
nächste Spiel, also das ist morgen, in den Playdowns meinst du jetzt?
Ja,
Ja,
17. genau.
genau.
Dienstag, ja.
Ja.
Ja, vielleicht doch nicht so volle Hütte. Aber schauen wir mal. Gut, der Gegner, der daraus oder der dann auf den jeweiligen Sieger, nein, auf den Verlierer trifft, entscheidet sich zwischen dem EC Bad Nauheim und den Blue Devils Weiden. Und auch dort die Nauheimer bisher mit einer weißen Weste. Auch zwei knappe Spiele. Das erste Spiel in Overtime in Weiden gewonnen. Nee, doch in Weiden gewonnen.
Ja.
Und das zweite zu Hause mit 1:0 auch knapp gewonnen. Also ich habe den brutalen Fehler nur in der Overtime gesehen und dann denke ich mir, boah, also wenn sowas so ein Spiel entscheidet, ist das sehr, sehr, sehr ärgerlich und tja, gut für Nauheim.
Ja, also die sind wirklich, die haben zwei aus meiner Sicht zweimal Glück gehabt. Also das, ich habe da auch nur die Zusammenfassung gesehen, aber auch mit einigen Leuten Kontakt gehabt, die eben die vollen Spiele gesehen haben aus Weiden und auch aus Bad Nauheim. Und das hätte genauso gut komplett anders aussehen können. Also zum einen, nur fürs Protokoll in Spiel 1 hat Jerry Kuhn, sieht bei einem Gegentreffer auch nicht gut aus, weil die Frage haben wir ja auch so ein bisschen gestellt, oder hast du gestellt in der letzten Woche, in welcher Form präsentiert sich Jerry in den Playdowns, weil er ja in den Playoffs immer mal so ein bisschen gewackelt hat bei uns. Und naja, das 1-1 hat er so, na, war ein strammer Schuss, aber den hat er eben durch die Hosenträger kassiert. Allerdings natürlich dann in Spiel 2 ein Shutout gefeiert. Also da braucht man dann die Frage nach der Playoff- oder Playdown-Form nicht mehr stellen. Aber zurück zu Spiel 1, also das war wirklich so, dass Weiden gerade auch in dieser Overtime das bessere Team war. Aber Bad Nauheim hat dieses Spiel im Grunde geklaut, nachdem Fabian Ribnitzky einen schweren Scheibenverlust hatte, direkt vorm eigenen Tor. Also das war schon glücklich. Und sie hatten auch Glück, weil ein Bandencheck davor nicht geahndet wurde. Also eigentlich hätten sie in der Phase, wo sie dann getroffen haben, Unterzahl spielen können oder müssen. Es kam noch hinzu, dass insgesamt in beiden Spielen zusammen hat Weiden viermal Gestänge getroffen. Also da kommt echt, aus Sicht der Blue Devils ist das echt extrem dumm gelaufen, dass die jetzt schon 2-0 hinten liegen. Also es ist eine extrem enge Serie und ich glaube, die ist noch lange nicht durch.
Bin ich gespannt tatsächlich. Aber also wenn du auch sagst, 29 Schüsse hat Jerry pariert in Spiel 2. Gucken wir mal, ob er das durchhält. Gut. Das wäre es eigentlich schon mit unserem kleinen Update, ne?
Das war ein Quickie, ja.
Das war ein Quickie. Was wir noch erwähnen können, ist, wir haben ja das letzte Mal auch über die U20 gesprochen. Die hat jetzt tatsächlich ihre Serie gegen Freiburg verloren und wartet jetzt quasi auf den Gegner. Der entscheidet sich auch am morgigen Dienstag beim Spiel zwischen Frankfurt und Nürnberg, aber keiner der beiden wird der Gegner sein, sondern da steht es 2-2. Wenn Frankfurt die Serie gewinnt, spielt die U20 gegen die U20 aus Essen und wenn Nürnberg die Serie gewinnt, dann muss die U20 gegen die Münchner ran, genau.
Da haben wir ja letzte Woche schon festgelegt, dass, ohne dass wir die Teams kennen, dass München der schwierigere Gegner wäre wahrscheinlich. Ne?
Wobei ich mich heute mit Sven Valenti ein bisschen unterhalten habe und er hat gesagt, ja, auch die Essener sind in ihrer Liga ziemlich marschiert und ja, er sagt, es könnte beide schwierig werden.
Okay.
Also es ist, oder zumindest von der Schwierigkeit sind, gibt es da glaube ich keinen leichteren. So, den können wir es am Ende glaube ich mal festhalten. Und dann haben wir noch eine Meisterschaft gestern im Heimspiel der Ladies gegen die Kölner Junghaiinnen. Wie heißen die eigentlich? Doch, glaube ich, ne? Dass sie sich
1C ist, glaube ich, der offizielle
ja.
Name.
Haie Ladies, 1C. Keine Ahnung. Also gegen Köln 1C mit 5:1. 1 gewonnen und somit den Aufstieg in die Landesliga fix gemacht vor 1730 Zuschauern. Nicht ganz das Ziel erreicht, aber trotzdem eine beachtliche Zuschauerzahl.
Ja, trotzdem hast du die Fotos gesehen, also das war schon beeindruckend, da die komplette Haupttribüne eigentlich voll. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, da so die Werbetrommel zu rühren im Vorfeld.
Klar. Das Ziel war 2000, das meine ich, das hat man nicht erreicht, aber trotzdem hat man ja eine sehr, sehr gute Kulisse gehabt.
Absolut, ja.
Joa, das war jetzt der Quickie. Jetzt mal fertig.
Okay.
Gut, dann hören wir uns hoffentlich vor der Halbfinalrunde nochmal.
Wir müssen mal gucken, wie lang die Serie geht. Also wenn sie länger geht, würde ich sagen, dann melden wir uns zwischendurch mal, wenn es passt, ne?
Ja, können wir machen.
Merkst du das eigentlich, dass wir uns immer live sozusagen auf irgendwelche Termine festnageln? Das ist uns im Januar schon passiert.
Das ist ganz gut eigentlich, weil
Ja,
da
das
kann
sind
keiner
wir,
drum rumdrucksen. Und
da gibt es keine Ausreden
wir
mehr,
haben,
ja.
wir haben Druck, genau.
Ja, richtig so. Also anders geht's nicht. Wir brauchen den Druck.
Genau. Ja, super. Dann hören wir uns ziemlich bald wieder und dann freue ich mich auf das erste Spiel der Huskies gegen Weißwasser also übermorgen am Mittwoch und schauen wir, wie es ausgeht. Bis
Genau.
dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.